Liebe Zuhörer, ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen, allen, die jetzt unseren Glaubenstagen-Gottesdiensten beiwohnen. Und ich möchte euch auch herzlich begrüßen zu unserer zweiten Einheit der Gottesdienste, die das Thema Barmherzigkeit hat. Und ich möchte, dass wir zusammen mit einem Gebet beginnen. Vater im Himmel, ich danke dir für die Möglichkeit, Herr, auf diese Art und Weise zusammenzukommen, dein Wort zu hören, darüber zu reden, dass du mit deiner Barmherzigkeit uns vorangegangen bist, Herr, dass wir jetzt überhaupt über Barmherzigkeit reden dürfen. Und ich bitte dich, sei jetzt mitten unter uns, mit deinem Geist, sei anwesend, Herr, mit jedem Einzelnen, der zu Hause sitzt und zuhört. Und ich möchte, dass es dein Wort ist, was gepredigt wird, nicht menschlicher Verstand, nicht unsere Gedanken, nicht unsere Worte, Herr, sondern deine. Sei du mitten unter uns. Amen. Das Thema, das übergreifende Thema ist Barmherzigkeit und der Vers zu meiner Predigt ist im Galater Kapitel 6, der Vers 2. Und er lautet: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Einer trage des anderen Last ist ein sehr ansprechender Vers, ist ein sehr schöner Vers. Man kann das direkt mit etwas verknüpfen, was man selbst schon mal erlebt hat, weil jeder hat schon mal irgendwie Unterstützung bekommen, Hilfe bekommen. Man fühlt sich sehr, sehr gut dabei, nicht nur Hilfe zu bekommen, sondern vor allem auch Hilfe zu schenken, andere zu unterstützen, für andere da zu sein. Und es ist etwas, was uns automatisch irgendwie affektiv anspricht. Wir können sofort was damit anfangen und wir freuen uns über diesen Vers. Aber ich glaube, dass Paulus hier uns mit dem Vers eigentlich gar keinen Gefallen tut. Denn er sagt, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und ich habe sehr große Achtung und sehr großen Respekt vor diesem Vers, denn es tut sich hier eine Tiefe auf, die wir unmöglich erfüllen können. Es geht hier anscheinend auch nicht unbedingt nur um das Gute tun, nett zu sein, andere zu unterstützen, sondern Paulus gibt uns hier ein Ideal vor, einen Menschen Christus, den wir nachstreben sollen. Er verbindet das sogar noch mit dem Wort Gesetz, Auftrag, das sollt ihr tun. Wie können wir das überhaupt ergründen? Und ich möchte mit einem Beispiel anfangen, das das Problem vielleicht etwas näher beleuchtet, denn es geht, wie gesagt, nicht nur darum, zu unterstützen, sondern es geht um viel, viel mehr. Und das Beispiel handelt von einem Junge aus Irland, der im Jahr 1931 geboren ist. Dieser Junge hieß damals Christy Brown. Und es ist schon genug, dass man im Jahr 1931 in Irland geboren wurde, denn Irland war damals eine sehr, sehr arme Nation und hatte wenig zu bieten für einen neugeborenen Junge. Ganz besonders war in dem Fall, dass Christy Brown der 22. seiner Familie war. Also er hatte 21 Geschwister und eine Familie, die so viele Kinder versorgen muss, ist eigentlich dazu verurteilt, zu scheitern. Man kann nicht alle über die Runden bringen. Das hat man daran gemerkt, dass viele der Geschwister von Christy Brown frühzeitig gestorben sind. Von den Kindern haben nur etwa 11 überlebt. Christy Brown war noch eine Besonderheit, weil er nicht als normales Kind auf die Welt kam, sondern als Gelähmter. Er konnte nur ein einziges Körperteil bewegen und das war sein linker Fuß, nicht mehr. Und trotzdem, gegen alle Widerstände, hat seine Familie sich dafür entschieden, ihn aufzunehmen. Das ist deshalb besonders erwähnenswert und besonders barmherzig, weil so ein Kind eigentlich keine Daseinsberechtigung hat in dieser Zeit. Es kann nichts leisten, es kann nichts für seine Familie tun, es kann nur existieren und muss durchgefüttert werden. Die Mutter hat sich dafür entschieden, das Kind aufzunehmen und es durchzufüttern und es aber mehr oder weniger in dem Schicksal zu belassen, dass es ist. Mehr kann man für das Kind nicht tun, das ganz körperlich gelähmt ist, bis auf den linken Fuß. Das an sich ist sehr barmherzig und eigentlich auch eine sehr schöne Geschichte, die uns zeigt, was Menschen schon in sich haben. Wir haben Empathie in uns. Wir wollen gerne denen helfen, denen es schlecht geht. Und auch wenn es eine Belastung vielleicht ist, tun wir es gerne. und wir hören uns auch gerne solche Geschichten an. Aber es blieb nicht so, denn Christy Brown hat eine sehr harte Entwicklung durchgemacht und ein Schlüsselmoment seines Lebens war eine Begegnung mit seinem Vater. Denn der Vater von Christy Brown hat auch ihn gerne aufgenommen, aber es kam zu einem Moment, der alles verändert hat im Leben Christy Browns, und das war, als er einmal die Treppe hinunterfiel. Er konnte sich einigermaßen über den Boden bewegen. Jetzt fällt er die Treppe runter und liegt da und er braucht Hilfe. Sein Vater kommt vorbei, stellt sich an die Treppe, schaut Christy Brown an und sagt, und jetzt gehst du die Treppe wieder hoch. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und eigentlich affektiv, emotional, unbarmherzig. Doch dieser Moment veränderte alles im Leben Christy Browns, denn er ging die Treppe hoch. Mit seinem linken Fuß quälte er sich die Treppe hoch, so gut es ging. Und auch die Tränen rannen ihm schon über die Wangen. Er konnte schon nicht mehr. Und auch der Vater stand da und kämpfte mit sich selber, aber er wusste ganz genau, da muss er jetzt durch. Und dieser Moment veränderte alles, denn Christy Brown lernte zu überwinden. Und Christy Brown wurde klar, dass er nicht dazu da ist, als Gelähmter sein Dasein hier zu fristen, sondern dass er mehr erreichen kann. Und er wurde ein berühmter Schriftsteller, der nur mit seinem linken Fuß Bücher geschrieben hat, die später große Preise gewonnen haben, weshalb sein Name heute in Irland immer noch sehr bedeutend ist. Das Beispiel zeigt mir persönlich auch, worum es Paulus geht. Es geht nicht darum, nett zueinander zu sein, gut zueinander zu sein, sondern es geht darum, die Lasten zu tragen. Und er gibt uns hier ein Vorbild, ein unmögliches Vorbild in Christus, in dem es auch darum geht, zu überwinden, nicht unbedingt empathisch oder emotional mitleidig gegenüber dem Nächsten zu sein. Es geht um Überwindung. Und um das zu ergründen, möchte ich zuerst ausführlich über Jesus Christus sprechen, über seine Art, barmherzig zu sein, damit wir die Tiefe dieses Verses wirklich auch verstehen können und für uns anwenden dürfen. Das eine Beispiel, was mir dazu einfällt, ist, als Jesus wirklich barmherzig oder mitleidig war, die Situation, als ihm diese Ehebrecherin gebracht wird. Wir kennen die Geschichte. Da ist eine Frau, sie wird beim Ehebruch erwischt, ertappt und soll nun gesteinigt werden. Jesus ist da gegenwärtig, er ist dabei, er sieht das und muss irgendwie nun Partei ergreifen. Er muss jetzt irgendwie auf die Situation reagieren. Man erwartet das auch von ihm als ein geistlicher Führer zu dieser Zeit. Und natürlich der empathische Jesus, der rettet diese Frau vor dem bösen Mob, die jetzt die Frau dann steinigen wollen, und stellt sich vor sie. Aber das ist nicht alles. Denn das Entscheidende in dieser Geschichte ist, dass Jesus ihr noch etwas mitgibt, was der ganzen Geschichte einen neuen Sinn gibt. Er sagt zu ihr, nachdem alle weggegangen sind, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Die Tiefe dieses Beispiels möchte ich an dem ergründen, wie wir in dem Moment reagiert hätten. Denn rein menschlich gesehen könnten wir jetzt so vorgehen. Wir möchten empathisch sein, wir möchten vielleicht aber auch gerecht sein. Als gerechter Mann würde ich jetzt vielleicht sagen, auch so leid es mir tut, liebe Frau, du hast Ehebruch begangen, rational hast du gesündigt. Du hast gegen das Gesetz verstoßen und die Konsequenz dessen ist, dass du gesteinigt wirst. Die Folge dessen wäre der körperliche Tod dieser Frau. Und ich hätte sie verurteilt. Ich hätte sie mit meinem Verstand, mit meiner Unbarmherzigkeit getötet. Physisch. Ich könnte aber auch empathisch hingehen. Und das ist leider der Punkt, den wir Menschen auch oft haben, dass wir sehr mitleidig an die Situation gehen und dann uns auf die Seite der Frau stellen und sagen, du hast nichts Falsches gemacht. Wir beschützen dich jetzt vor diesem Mob und wir retten dich. Vielleicht war auch dein Mann dran schuld, dass du diesen Ehebruch begangen hast. Und wir werden jetzt uns auf deine Seite stellen und dich retten. Was wäre die Folge dessen? Es wäre der geistliche Tod dieser Frau. Es wäre kein Wandel, keine Überwindung der Situation. Und es wäre die Schuld dieser Frau auf ihr geblieben. Genau das macht Jesus nicht. Er schafft es, das zu verbinden, was wir nicht auf die Reihe bekommen. Das Gesetz und das Evangelium. Wie sehr falsche Empathie oder falscher Mitleid auch in den Tod führen können, sehen wir gerade in dieser heutigen Zeit. Wir sehen viele, viele Menschen, die überfordert sind mit Situationen, gerade im Bereich, wenn es um Kinder geht. Ich habe beruflich mit Kindern zu tun und da erlebe ich leider sehr, sehr oft, wie falsche Empathie oder falscher Mitleid zum geistlichen Tod führen können, zum geistig-geistlichen Tod. Euch geht es bestimmt auch so, ihr habt, wenn ihr Kinder zu Hause habt, habt ihr ein Problem, nämlich ihr müsst zusehen, dass die irgendwie ihre Aufgaben erledigt bekommen. Ihre Schulaufgaben, die sie in der Schule nicht machen können. Und das belastet eine Familie. Das belastet vor allem eine Eltern-Kind-Beziehung, weil die Eltern immer wieder hinten dran sein müssen, dass die Kinder ihre Aufgaben machen. Wir erleben das zu Hause auch. Und es gibt viele Mütter, die dann versuchen, barmherzig zu sein und den Kindern diese Last zu ersparen. Wir hatten tatsächlich die Situation, dass eine Mutter zu uns gekommen ist und gesagt hat, ich werde von meiner Tochter nicht mehr erwarten, dass sie die Aufgaben macht. Und warum? Ganz einfach, sie will es nicht mehr machen und wenn ich das weiter von ihr erwarte, dann gefährde ich meine Beziehung zu meinem Kind und ich werde es nicht mehr tun. Barmherzigkeit, augenscheinliche Barmherzigkeit, aber in Wirklichkeit ist das ein geistlicher Tod für das Kind. Das Kind bleibt in seinen Problemen, bleibt in seiner Verlorenheit und wird nicht überwinden. Doch Jesus vereint beides, denn wenn wir nochmal zu dem Beispiel der Frau zurückkommen, er erkennt das eigentliche Problem dieser Frau. Das eigentliche Problem dieser Frau ist nicht, dass sie jetzt gesteinigt wird. Das eigentliche Problem der Frau ist auch nicht, dass sie jetzt erwischt wurde, sondern sie ist eine Sünderin. Und er hat aber den Blick auf sie, dass sie eine gerettete Sünderin werden darf. Eine Sünderin, die Überwindung braucht. Und warum kann er das? Warum hat er diesen Blick auf diese Frau? Weil er göttlich ist. Etwas, wozu wir nicht fähig sind. Er hat selber den Anspruch, dass er von sich sagt, ich bin der Anfänger und Vollender. Was wir nicht sind. Wir sind nicht Anfänger und nicht Vollender. Wir sind irgendwo in einem Zwischenstatus, der völlig weit von dem ist, was wir vom Anfang an waren. Nämlich vollkommene Geschöpfe Gottes. Und wir sind auch sehr, sehr weit davon weg, vollendet zu sein. Und die Tiefgründigkeit dieses Satzes von Jesus, dieser Zuspruch von Jesus, geh hin und sündige hinfort nicht mehr, beinhaltet die Überwindung der sündhaftigen Natur. Und ich denke, wenn wir den Galater-Vers nochmal im Zusammenhang lesen mit Vers 1, verstehen wir wirklich, was auch Paulus gemeint hat. Es geht nicht darum, nett zu sein. Einer trage des anderen Last. Es geht nicht darum, eine Beziehung zu Menschen aufzubauen, sondern es geht um die sündige Natur, die ich habe, die die Frau hat, die gesteinigt werden soll. Und jeder Einzelne von uns hat. Dieses weit entfernt sein von der Vollkommenheit der Schöpfung von Anfang an und wo Jesus uns am Ende sehen möchte. Liebe Brüder, Galater 6, Vers 1 sagt nämlich, so ein Mensch etwa von einem Fehler übereilt würde, so helfet ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Das ist die Vollkommenheit Jesu Christi, die es schafft, uns in diesem Licht zu sehen und in Barmherzigkeit, das, was Barmherzigkeit wirklich ist, uns Überwindung zu schenken. Überwindung der eigenen Natur, des eigenen Verkrüppeltseins, des eigenen Gelähmtseins, dass wir vielleicht nur ein Bein geistlich bewegen können, damit aber nichts anfangen können. Diesen Zustand möchte Jesus nicht behalten bei uns. Und er riskiert dafür die Beziehung zu uns. Er ist nicht nett und nicht freundlich. Er ist empathisch, weil er Mitleid mit dieser Frau hat, aber er gibt dir einen Auftrag, er gibt dir eine Entwicklung. Sündige hinfort nicht mehr. Und das Schwierige daran ist, dass Paulus jetzt von uns erwartet, genauso zu sein. Denn das ist das Gesetz Jesu Christi. Wie sollen wir das aber auf die Reihe bekommen? Wie kann Paulus das von uns erwarten, so zu denken, so zu sehen, wie Jesus Christus, der Ewige, der Göttliche, der den Anfang und das Ende sehen kann? Und dazu möchte ich das schönste Beispiel aus der Bibel bringen oder eine der schönsten Begebenheiten, die ich aus der Bibel herauslesen kann, anbringen, nämlich Petrus. Petrus ist von Anfang an eine gescheiterte Persönlichkeit. Wir sehen es daran, dass er von Anfang an eigentlich nicht ein besonderer Mensch war, ein einfacher Mensch, aber der durch die Begegnung mit Jesus Christus auf einmal eine Sinnhaftigkeit in seinem Leben bekommt und das auch irgendwie versucht auszufüllen, indem er Jesus Fragen stellt. Er bleibt in seiner Nähe auch in Gefahr, aber in den wichtigsten Momenten seines Lebens scheitert er von Anfang an. Und wir sehen das in diesen dramatischen Situationen des Leugnens, dass er Jesus, den er so verehrt eigentlich und den er auch als geistlichen Führer für sich annimmt, verleugnet. Dreimal. Und tief fällt. Und er fällt nicht nur einmal. Er kann ihn auch nicht verteidigen im Garten Gethsemane, vorher schon. Er schafft es nicht, mit seinem Schwert Jesus zu beschützen, auch wenn er einen Anspruch hat. Versagt. Und letzten Endes, aus seinem Versagen heraus, bricht er alle Brücken ab. Jesus stirbt, er geht zurück zu seinem alten Beruf und wird wieder Fischer. Aber er bleibt nicht da. Jesus hilft ihm da wieder raus und auf eine Art und Weise, die so unfassbar barmherzig ist, wie ich es nicht besser beschreiben oder erklären könnte, als dass es Jesus selbst macht. Er begegnet Petrus wieder am See. Da, wo er eigentlich nicht sein sollte. Da, wo er eigentlich wieder am Fischen bei seinem alten Beruf ist, wo Jesus ihn eigentlich rausgeholt hat. Und jetzt hat er zwei Möglichkeiten. Er könnte empathisch reagieren, wie wir es bei der Frau hatten. Er könnte sagen, Petrus, weißt du, es ist alles gar nicht so schlimm. Weißt du, ich kann dich so gut verstehen, das war eine Drucksituation für dich und du wolltest ja auch nur dein Leben retten, das hätte jeder von uns gemacht. Jesus macht das nicht. Er reagiert aber auch nicht gesetzlich. Er sagt ihm nicht, Petrus, das war nichts. Du hast versagt, ich habe dir eine klare Aufgabe gegeben, du bist dieser Aufgabe nicht nachgekommen. Du bist eigentlich meiner nicht mehr wert. Das hätte er sagen können, das wäre sein gutes Recht. Es wäre auch vielleicht der eigenen Vernunft entsprechend oder der eigenen Gesetzlichkeit entsprechend. Aber Jesus wählt den Weg der Barmherzigkeit und schenkt Petrus Überwindung. Und wie hilft Jesus ihm da wieder raus? Er fragt ihn, Petrus, hast du mich lieb? Und die Tiefe dieser einen Frage lässt sich nur dann ergründen, wenn man sich jetzt in die Lage von Petrus hineinversetzt. Er weiß, er hat vor Jesus Christus so massiv versagt, er hat ihn verleugnet. Was kann ihm jetzt noch daraus helfen? Jetzt begegnet er ihm wieder. Und Jesus stellt ihm diese einfache Frage, Petrus, hast du mich lieb? Und er schenkt ihm darin Überwindung, denn das ist doch das, was Petrus jetzt braucht. Petrus braucht die Zustimmung von Jesus Christus. Er braucht die ausgestreckte Hand von Jesus Christus, ohne ihn zu verurteilen, ohne ihn vielleicht mit Mitleid einzuhüllen, sondern die Gnadengabe. Und er darf bekennen aufs Neue, dreimal, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich habe diesen Text leider oft ganz falsch verstanden. Ich dachte manchmal, dass es eine Provokation wäre von Jesus. Du hast mich dreimal verleugnet, jetzt musst du mich dreimal bekennen, damit du meiner wieder würdig bist. Aber nein, er hilft ihm dadurch wieder auf die Beine und schenkt ihm die Überwindung dessen, worin er versagt hat. Aber wie weh muss es auch für Jesus getan haben, dass er Petrus so gesehen hat, in welchem Zustand er ihn sieht. Aber er lässt ihn die Treppe wieder hinaufklettern, mit einem lahmen Bein und fordert ihn dazu auf. Und wie wichtig das Petrus war, möchte ich einfach nochmal in einem Vers festhalten. Johannes 21 ist eine wunderbare Geschichte, einfach die ich immer wieder gerne lese, Johannes 21, Vers 17, dass Petrus dann selbst voller Überzeugung und voller Herzen, das kann man nicht mehr leugnen, das kann man auch nicht mehr vorspielen, sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann sagt Jesus, weide meine Schafe. Er gibt ihm eine Aufgabe. Er schenkt ihm in einer Sekunde, in einem Moment, durch das einfache Bekenntnis, noch nicht mal ein Niederfallen, noch nicht mal ein Erklären, warum er so gehandelt hat, durch ein einfaches Bekenntnis schenkt er ihm wieder eine Aufgabe und eine Sinnhaftigkeit und eine Verantwortung im Leben. Und schenkt ihm Überwindung, das, worauf es eigentlich in der Barmherzigkeit ankommt. Und der Auftrag, den wir hier haben, er ist klar und deutlich. Barmherzigkeit kommt in erster Linie von Jesus Christus. Und Petrus hätte keine Chance gehabt, wenn er Jesu Christi Barmherzigkeit nicht angenommen hätte. Die Aufgabe aber, barmherzig zu sein, als biblischer Auftrag, bedeutet zuerst barmherzig zu sein an sich selber. Und Petrus war in dem Moment barmherzig an sich selber, weil Jesus ihm die Chance dazu gegeben hat. Petrus hatte auch selber zwei Möglichkeiten, unbarmherzig zu sein. Er hatte die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich bin schuld. Und sich in dieser Schuldfrage so zu verstecken, dass er nie wieder da rauskommt. In dieser Situation sind viele Menschen heutzutage, dass sie keine Barmherzigkeit gegenüber sich selbst haben können. Indem sie sich ihre eigene Schuld immer wieder vor Augen halten, darin versinken und sich selbst peinigen damit. Wir haben ein Vorrecht, das Evangelium zu haben, die frohe Verheißung der Barmherzigkeit Jesu Christi. Und wir müssen nicht in der Gesetzlichkeit und dem Verurteilen uns selbst peinigen, aber auch nicht andere. Es führt zu nichts. Es führt nicht zur Überwindung. Niemals. Dass wir, wenn Menschen wirklich mit Schuldfragen nicht mehr klarkommen und den Weg der Depressionen wählen. Unbewusst. Ohne eigene Entscheidung. Die andere Möglichkeit, die Petrus auch hätte, wäre Selbstmitleid. Ich, armer Petrus, stehe jetzt hier, ich musste Jesus verleugnen, meinen besten Freund, aber weil man mir mit dem Leben irgendwie gedroht hat oder weil man mir mit dem Tod gedroht hat, Entschuldigung. Selbstmitleid ist auch etwas Furchtbares. Zu viel Empathie mit sich selber führt immer tiefer in einen Strudel herein, aus dem man nicht mehr hinauskommt. Ich weiß nicht, ob wir das nachvollziehen können. Ich denke, Menschen, die in so einer Situation stecken, Selbstmitleid, ich armer, was für ein tiefer Abgrund dahinter steckt. Wie wenig man da wieder rauskommen kann aus eigener Kraft. Und gerade Jungs stehen oft in dieser Situation. Ich erlebe das leider auch durch meinen Beruf häufig, dass man sich gerne in Selbstmitleid einwickelt und einlullt und denkt, ich bin so arm. Und denkt, man wäre barmherzig mit sich, aber in Wirklichkeit drückt man sich tiefer, tiefer in den Abgrund hinein. Jesus Christus will, dass Petrus diesen Weg nicht wählt. Geh nicht den Weg der Selbstgerechtigkeit, wo du nicht rauskommst, und nicht des Selbstmitleids, sondern geh meinen Weg der Barmherzigkeit. Überwinde. Du sollst erkennen, dass du ein Sünder bist. Du sollst erkennen, dass du ein Versager bist, dass du ein gelähmter Krüppel bist. Aber so wie er Petrus aus dem Wasser geholfen hat, hilft er ihm auch wieder aus diesem Loch heraus und schenkt ihm Überwindung. Er schenkt Petrus Barmherzigkeit an sich selber. Übe an dir selber Barmherzigkeit, denn ich bin barmherzig. Und wie ernst Petrus das genommen hat, lesen wir von ihm selber im ersten Petrusbrief. Als er all das überwunden hat, als er seinen Auftrag wahrgenommen hat, und diesen Vers möchte ich auch noch vorlesen. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3. Da schreibt er mit ganzem Herzen, und ich möchte es auch mit ganzem Herzen vorlesen, lest es mit ganzem Herzen mit. Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Er wendet das auf sich selbst an. Er hat verstanden, was die Barmherzigkeit Jesu Christi mit ihm gemacht hat. Aber er hat auch durch sein Amt, was er hat, bekommen hat, verstanden, dass die Barmherzigkeit auch an anderen Menschen wirkt. Und dass sie wirken muss und dass sie Erneuerung schafft und Überwindung schafft. Und das ist inbegriffen in diesem Auftrag. Das ist mein letzter Gedanke. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Einer trage des anderen Last. Weide meine Schafe. Und der Auftrag ist, sei anderen gegenüber barmherzig. Und ich denke, man kann es nicht missverstehen, wenn man Jesus hier als das ganz enge und strenge und genaue Vorbild nimmt, dass Barmherzigkeit natürlich mit einer Empathie anfängt, mit einem Mitleid. Wir dürfen mitleiden mit Menschen. Aber es soll nicht beim Mitleid stehen bleiben, sondern gib den Menschen doch die Hoffnung zu überwinden, indem wir so handeln wie Jesus Christus, indem wir den Blick haben von Jesus auf die Menschen, diesen Ewigkeitsblick, diesen Blick der Vollendung. Wo ist der Anfang des Menschen? Er war bei Gott. Wo ist die Vollendung des Menschen? Sie ist bei Gott. Wir dürfen diese Menschen auch durch die Barmherzigkeit Jesu Christi wieder auf diesen Weg führen und als Instrument. Und Petrus durfte dieses Instrument sein. Er durfte in der katholischen Kirche sogar der heilige Petrus sein, den man Kirchen gebaut hat. Ein großes Vorbild. Und letzten Endes ist aber in diesem Auftrag schon der größte Segen mit drin. Denn was macht Jesus mit Petrus? Er gibt ihm nicht nur Barmherzigkeit, sondern er gibt ihm eine Verantwortung. Und ich denke, das ist das letzte Stichwort, was wir hier für uns annehmen dürfen, was irgendwo dem Auftrag der Barmherzigkeit am nächsten kommt, Verantwortung zu übernehmen. ich weiß nicht, welches Synonym man sonst dafür nehmen könnte, diesen Auftrag, einer trage des anderen Last, besser zu beschreiben. Wir wissen, es ist nicht bloß Empathie, mitfühlen zu sein, du Armer, nett zu sein, sich um jemanden zu sorgen, zu kümmern, was sehr, 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 sehr ehrenhaft ist aus meiner Sicht. Aber es ist die Vervollkommnung, die Überwindung des Menschen, die wir durch Jesus Christus, wenn wir sie selbst erfahren haben, die Barmherzigkeit auch anderen weitergeben dürfen. Und in dieser Verantwortung durfte Petrus aufblühen und aufgehen, vom bloßen Fischer zum großen Heiligen, zum großen Vorbild für uns alle, der dieses große Amt, der Fels für Jesus Christus zu sein, für seine Gemeinde, ausüben durfte. Das ist Barmherzigkeit an sich selber. Auch da spürt Petrus, die Barmherzigkeit Jesu Christi in seinem Amt. Und ich denke, das dürfen wir für uns als Auftrag nehmen, dass in der Herausforderung des Paulus, einer trage des anderen Last, für uns schon viel Barmherzigkeit drinsteckt, wenn ich es ausübe. Wir haben heutzutage eine ganz große Krise, denke ich, in der Gesellschaft, irgendwie eine Sinnstiftung für unser Leben zu finden, eine Bedeutung. Und da möchte ich wieder auch Jungs als Beispiel nehmen, weil ich einfach mit diesen Menschen zu tun habe. Jungs sind heutzutage in einer ganz großen Krise. Und ich weiß nicht, ob man das merkt, ob ihr das vielleicht zu Hause merkt. Die Bedeutung ihres Lebens ist ihnen nicht klar. Indem sie vielleicht viel zu sehr bemuttert werden, viel zu sehr bemitleidet werden, viel zu sehr behütet werden und keine Herausforderungen mehr annehmen dürfen. Was passiert? Es ist eine ganz große Depression. Es gibt so viele, in den Köpfen der Jungs gibt es so viele abgrundtiefe, böse Gedanken, die in die reine Selbstzerstörung münden. Warum? Es fehlt die Verantwortung. Es fehlt die ganz klare Aufgabe, was ist denn mein Sinn eigentlich? Und Petrus hatte diese Situation nicht mehr. Er hatte die Sinnfrage nicht mehr in seinem Leben stellen müssen. Denn er hatte den klaren Auftrag von Jesus Christus. Und ich denke, es ist nie zu viel, wenn wir das für uns auch für uns selbst annehmen. Dann, wenn es uns Sinnstiftung gibt, wenn es uns Bedeutung in unserem Leben gibt, selbst wenn du ein Krüppel bist, du kannst eine Sache von hier nach da tragen. Für diesen einen Moment, in dem du eine Sache trägst, die Last eines anderen, hast du Sinn in deinem Leben. Und ich merke das, ich weiß nicht, ob wie es euch geht, wenn ich das Wort Verantwortung höre, geht es irgendwie in meinem Herzen auf. Es ist so ein reines Gefühl. Wenn ich meine Familie sehe, die ich beschützen darf, oder wenn ich meine Familie sehe, mit der ich jeden Morgen Andacht machen darf, als geistlicher Vater, dann geht mir das Herz auf. Das hat Gott in mich reingelegt, das ist ein Geschenk von ihm und ich darf es annehmen. Und wenn ich manchmal vor 16-, 17-jährigen Jungs das Wort Verantwortung in den Mund nehme, dann spürt man dieses Flackern in den Augen, dass die Augenbrauen hochgehen, dass die Schultern auf einmal gerade werden. Das ist eine große Gnadengabe. Dass wir Verantwortung übernehmen dürfen, dass wir barmherzig sein dürfen gegenüber uns selber, indem wir Verantwortung annehmen, Aufgaben annehmen, Lasten tragen, unserem verkrüppelten Dasein eine Bedeutung geben durch die Gnade Jesu Christi. Und nicht nur das, wir dürfen sie auch weitergeben. Sie ist nicht Selbstzweck. Sie ist nicht, und damit möchte ich schließen, bloßes Gefühl, sondern sie ist ein Teil der Vervollkommnung. Und ich möchte schließen mit einem letzten Gedanken, den ihr einfach nur mitnimmt. Ich möchte ihn nicht weiter erklären, sondern das kommt von Luther selber. Ich habe ihn irgendwo mal gelesen und mir ist er nicht aus dem Kopf gegangen. Nehmt es bitte einfach mit, denkt drüber nach, denn da drin steckt sehr, sehr viel Tiefes, was wir für uns anwenden dürfen, aber was wir auch für uns als Auftrag an der Barmherzigkeit für andere Menschen nehmen dürfen. Und damit schließe ich, denn die Maxime des Auftrages, also der oberste Leitsatz des Auftrages für uns ist: Die Liebe Gottes findet in uns nicht das vor, was für sie liebenswert wäre. Es gibt für die Liebe Gottes nichts, was bei uns liebenswert wäre, sondern es gibt Sünde und Verkrüppeltheit. Aber sie erschafft es durch Barmherzigkeit und führt zur Überwindung und Vollendung. Amen.